Ja, ich möchte Ihnen also zuerst mal für die nette Einladung bedanken. Also das ist sehr nett, dass wir heute da sind. Und wie gesagt, kennen wir Ruth seit vielen, vielen Jahren. Und ich hätte eigentlich gleich hinzufügen sollen, dass wir öfter mal in Israel waren. Meine Frau Diana hat 7 israelische Cousins und Cousinen. Und wir organisieren regelmäßig Pilgerfahrten nach Israel. Waren schon 8-mal dort und waren auch dieses Jahr im März und im April. Und meistens ist es so, dass wir mit anderen Pilgern unterwegs sind. Und wenn die Tour vorbei ist, verbringen wir also dann Zeit bei unseren Verwandten. Wir kennen uns also in Israel ziemlich gut aus und haben auch das Land im Laufe der Jahre ziemlich gründlich erkundet. Und wir sind bereit, also hinterher ja, auf Fragen und so weiter einzugehen. Was ich heute sage, ist eigentlich von keinem großen Belang. Aber was die Heilige Schrift sagt, ist doch sehr wichtig. Und ich möchte, dass alles, was ich heute sage, eigentlich auf der Heiligen Schrift beruht. Und es geht eigentlich um dreierlei. Zuerst um die Juden, zweitens um den Herrn Jesus und drittens vielleicht um den Staat Israel. Und das ist vielleicht der Teil von heute, der vielleicht ein bisschen umstritten ist. Zuerst mal die Juden. Wie stehen wir denn als Christen zu den Juden? Was steht eigentlich in der Heiligen Schrift? Im 5. Buch Mose lesen wir im 7. Kapitel diese Worte. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Also im Alten Testament steht klipp und klar, dass der Herr das Volk Israel gewählt hat, ausersehen hat. Darüber kommen wir überhaupt nicht hinweg. Und er macht aber auch ganz klar, dass er dieses Volk nicht gewählt hat, weil das Volk irgendwie besser sei als andere Völker, sondern eigentlich das Schwächste sei. Und wir lesen auch im Alten Testament, dass das Volk Israel oft dem Herrn nicht gehorcht hat und dass sie dafür bestraft wurden. Als Christen nehmen wir natürlich die Heilige Schrift ganz ernst. Wir müssen uns von der Heiligen Schrift ernähren lassen. Und wir vergessen ziemlich oft, dass die Bibel fast ausschließlich von Juden geschrieben wurde. Ich vergesse das wenigstens. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Aber wenn ich die Bibel morgens aufmache oder aufschlage, fällt mir nicht immer in den Sinn, also dass das, was ich lese, von Juden geschrieben wurde. Mose war Jude. Der König David war Jude. Salomon war Jude. Petrus war Jude. Paulus war Jude. Und darüber kommen wir überhaupt nicht hinweg. Die einzige Ausnahme vielleicht ist der Evangelist Lukas. Er war vielleicht nicht Jude, Lukas ist ja kein jüdischer Name. Und interessant ist, dass die Psalmen, also die ich persönlich so gerne liebe, die sind eigentlich das jüdische Gesangbuch. Ich weiß nicht, ob Ihnen heute aufgefallen ist, dass das erste Lied eigentlich ein jüdisches Lied war. Das war Psalm Nummer 100. Und wir haben es gesungen, vielleicht ohne zu erkennen, dass wir etwas typisch Jüdisches gesungen haben. Und ja, ich möchte also euch ganz schnell vielleicht auf Psalm 122 aufmerksam machen. Das ist auch ein Wallfahrtslied, also das von David komponiert wurde. Und er sagt Folgendes. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn. Wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen, den Namen des Herrn, denn dort stehen Throne zum Gericht,
die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Frieden. Da steht nicht, wünschet Berlin Frieden. Da steht nicht, wünschet London Frieden. Da steht nicht, wünschet New York Frieden, sondern wünschet Jerusalem Frieden. Und wir haben an unserem Kühlschrank zu Hause ein Magnetzeichen, Pray for the Peace of Jerusalem, wünschet Jerusalem Frieden. Also soweit die Juden. Wie sieht es mit dem Herrn Jesus aus? Als wir in einer Gemeinde in Südwestengland waren, hatten wir in so einer Art Seitenkapelle ein Bild sozusagen von dem Herrn Jesus. Und er hatte blaue Augen, lange blonde Haare und sah eigentlich beinahe wie ein Wikinger aus, der vielleicht also mal nach England gekommen war, um das Land zu verwüsten und wie die Wikinger das damals machten. Aber ehrlich gesagt, wie hatte Herr Jesus ausgesehen? Er ist in der Heiligen Schrift überhaupt nicht beschrieben. Wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat. Aber man kann vielleicht davon ausgehen, dass er nicht blonde Haare hatte und keine blauen Augen. Und das haben wir uns bloß vorgestellt als ideales Vorbild, also von dem, was uns vielleicht am nächsten stand. Interessant ist aber, dass er Jude war. Ich habe gerade den Evangelisten Lukas erwähnt. Interessant ist, dass der Evangelist Lukas ausgerechnet derjenige ist, der am meisten ins Detail geht, also was die heilige Familie betrifft. Er ist der Einzige, also der wirklich die Familie Jesu beschreibt. Und er macht uns klar, dass Jesus als Jude geboren ist und als Jude erzogen wurde. Im zweiten Kapitel, als 8 Tage um waren, und er beschnitten werden sollte. Wie alle Juden heute wurde der Herr Jesus beschnitten, als er 8 Tage alt war. Und man gab ihm den Namen Jesus. Das war sein Name eigentlich nicht. Sie sehen vielleicht ein bisschen schockiert, ihr seht vielleicht ein bisschen schockiert aus. Jesus ist die deutsche Übersetzung seines Namens. Er hieß nicht Jesus. Nicht Jesus oder Jesus oder Jesus, er hieß Yeshua. Das war sein Name. Und Yeshua hängt mit Erlösung und Erlöse und so weiter zusammen. Also sein Name beschreibt das, was er eigentlich für uns alles gewirkt hat, dass er uns erlöst. Und das bringt sein Name klipp und klar zum Ausdruck. Und wir lesen auch, dass die Maria nach der Geburt gereinigt wurde nach jüdischem Gesetz. Als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn. Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist, im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Ein Zeichen dafür, dass die Familie nicht besonders reich war. Und es geht weiter, im selben Kapitel. Als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihrer Stadt Nazareth. Sie machten alles nach jüdischem Gebrauch. Und wir lesen ein bisschen später, die Geschichte kennt ihr ja schon, als er 12 Jahre alt war, hat er sich gewissermaßen in Jerusalem verlaufen und die Eltern wussten nicht, als Eltern haben wir das vielleicht mal erlebt, dass ein Kind sich irgendwie verloren gegangen ist. Wir hatten vor einigen Jahren eine Freizeit, also von der alten Gemeinde. Und wir waren am Strand und ein kleines Mädchen, 4-jähriges Mädchen, ist auf einmal spurlos verschwunden. Und ihr könnt euch wahrscheinlich die Panik vorstellen, also die uns ja überfallen hat. Und ja, wir können uns vielleicht in die Lage der Eltern oder der Angehörigen hineinversetzen. Und ja, der 12-jährige Jesus ist auf einmal nicht da. Aber wir lesen auch, dass seine Eltern alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest gingen. Die waren also Juden, die die jüdischen Feste einhielten und begingen. Und das war auch bei Jesus später der Fall, nachdem er gewissermaßen aufgewachsen ist. Ihr kennt ja die Geschichte im 7. Kapitel Johannes. Und es geht ja um das Laubhüttenfest. Und wir lesen, mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und das Laubhüttenfest war etwas ganz Besonderes. Im Tempel waren riesige Kerzen, die angezündet wurden. Und das ganze Licht strahlte über die ganze Stadt von dem Tempel aus. Und das ist der Zusammenhang, in dem der Herr Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Also wir lesen hier an dieser Stelle, dass der Herr Jesus eigentlich diese Feste in sich erfüllt hat. Und dass wir ihn vielleicht nicht völlig verstehen, wenn wir diesen jüdischen Hintergrund auch nicht verfolgen und mitkriegen. Und Passa, das Passafest. Johannes der Täufer, was sagt er über Jesus, wenn er ihn sieht am Anfang des Evangeliums? Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ja, zentral im Passafest war eigentlich das Lamm. Die Geschichte aus Ägypten, wo ein Lamm getötet wurde und wo an den Türposten Blut geschmiert wurde, damit die Pest, die Juden, an den Juden vorbeiging und sie nicht direkt betraf. Und der Herr Jesus hat auch in dieser Beziehung das Passafest erfüllt. Er ist das Lamm Gottes. Also soweit die Juden, soweit den Herrn Jesus, der Herr Jesus. Ich hätte eigentlich viel mehr sagen können. Aber wie sieht es heutzutage mit dem Staat Israel aus? Und das wird jetzt ziemlich kontrovers. Und wieder möchte ich mich auf die Heilige Schrift, ich möchte, dass alles auf der Heiligen Schrift basiert ist. Bei den Propheten lesen wir ziemlich oft, dass die Juden aus aller Welt nach Israel zurückgebracht werden. Und ich führe Ezechiel 36 heran, denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und das ist nicht die einzige Stelle, wo wir sowas lesen. Es gibt ja manche andere. Wir haben keine Zeit, heute uns mit allen anderen zu beschäftigen. Aber ich zitiere aus Jesaja 43. Ich will euch vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Die Juden aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten, aus dem Westen. Ich bin ein ganz einfacher Mensch. Ich lese die Bibel und ich beobachte, wenn ich in Israel bin, was ich vor den Augen sehe. Und ich sehe Juden aus dem Süden, die schwarzen Juden aus Äthiopien zum Beispiel. Ich sehe Juden aus dem Norden, aus der ehemaligen Sowjetunion, aus der Ukraine, die immer noch scharenweise kommen allerdings, weil es denen in den Ländern so schlecht geht wirtschaftlich. Ich erkenne Juden aus dem Westen, eine steigende Zahl von Juden französischer Herkunft, die nach Israel kommen wegen des steigenden Antisemitismus in Frankreich. Ich erkenne Juden aus dem Irak, aus dem Iran, aus Jordanien. Heutzutage kommen Juden aus allen Himmelsrichtungen nach Israel. Und ich glaube persönlich, dass auf diese Art und Weise die Heilige Schrift, die Prophezeiungen der Propheten in Erfüllung gehen. Und was auch noch, ich weiß nicht, ob ihr in letzter Zeit Obst, Gemüse und so weiter aus Israel gegessen haben. Avocados oder Apfelsinen oder Paprikas oder sowas. Im selben Kapitel bei Ezechiel lesen wir: Ich will die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes mehren, dass euch die Völker nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Wenn wir in Israel sind, sehen wir, dass es der Landwirtschaft eigentlich ganz gut geht, dass dort massenweise Datteln, Oliven, Bananen, Paprikas, Salatköpfe, alles Mögliche sehr gut wächst und dass die Israelis sich sehr für alle neuen Erfindungen einsetzen und manchmal Bahnbrechendes in Bahn gesetzt haben, besonders wenn es um die Entwässerungstechnik geht. Eine Technik, die in anderen Ländern auch übernommen wird. Ich sehe auch hier in diesem Kapitel, dass Städte, die früher zerstört waren, festgebaut werden und werden bewohnt. Wenn man Israel heute mit dem Land, sagen wir mal, am Anfang des 19. oder 20. Jahrhunderts vergleicht, ist kein Vergleich eigentlich möglich. Ihr habt wahrscheinlich von dem amerikanischen Schriftsteller Mark Twain gehört, die Abenteuer von Huckleberry Finn und so weiter. Er hat mal also dieses Land besucht im 19. Jahrhundert und hat gesagt, ja, das Land ist öd und wüst und leer. Alle Städte sind verfallen und baufällig. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Städte sind wieder aufgebaut worden und die Wirtschaft blüht. Und dann viertens, was die Bevölkerung betrifft. Er sagt auch in diesem Kapitel, ich will die Menschen bei ihnen mehren wie eine Herde, wie eine heilige Herde, wie eine Herde in Jerusalem an ihren Festen. So sollen die verwüsteten Städte voll Menschenherden werden und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viele Menschen heute in Israel leben. Die Bevölkerungszahl ist, glaube ich, auf 8 Millionen oder so gestiegen. Der Staat Israel ist 1948 geschaffen worden und die Bevölkerung hat sich um das Zehnfache vermehrt in der Zeit. Stellt euch mal vor, wie es in Deutschland aussehen würde, wenn das hier auch passiert wäre. Wir hätten also hier in Deutschland 500 Millionen und in England, glaube ich, 400 Millionen. Und es ist merkwürdig, ich glaube persönlich ein Wunder, dass der Staat Israel immer noch besteht. Denn mehrfach wurde Israel von den anderen Staaten ringsherum angegriffen. 48, 56, 67 und jedes Mal, erstaunlicherweise, hat der Staat diese Angriffe, diese Überfälle überlebt. Aber, und ich schließe jetzt beinahe, ihr könnt euch freuen, dass der Vortrag bald zu Ende ist. Ezechiel sagt auch, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Das bedeutet, dass, und ich glaube, dass es Menschen in Israel heutzutage gibt,
Und wir haben welche kennengelernt, die immer noch ein steinernes Herz haben. Und das erkennt man manchmal an dem Verfahren, zum Beispiel mit den Palästinensern, wo sie manchmal ziemlich hart durchgreifen. Darüber kann man auch nicht hinwegsehen. Darf man nicht. Und man darf auch nicht sagen, dass alle Juden perfekt seien. Ich hatte 30 Jahre lang eine jüdische Schwiegermutter. Und sie war keineswegs perfekt. Im Gegenteil zu ihrer Tochter. Ja, und wenn wir in Israel sind, müssen wir zugeben, dass die Israelis manchmal oder meistens forsch sind, aggressiv, besonders also wenn man Auto fährt. Wenn man ein Sekündchen lang an der Ampel zögert, wird von hinten gleich gehupt, was bei uns in England eigentlich gar nicht vorkommen würde, gewöhnlich, es sei denn vielleicht in London. Und wir warten darauf, also dass der Heilige Geist immer noch sein Werk in Israel tut. Und ich möchte schließen mit einer Anekdote. Und wir waren also dieses Jahr, wie gesagt, in Israel. Und ich habe Folgendes erlebt. Wir waren mit einer Gruppe zusammen. Und am zweiten Tag hatten wir schon einen ziemlich anspruchsvollen Tag hinter uns. Und ehrlich gesagt waren wir müde. Und wir haben unserer Gruppe, wir waren glaube ich 34 insgesamt, gesagt, naja, wir wollen demokratisch vorgehen. Wie sieht es denn aus? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder fahren wir direkt zum Hotel, was wir eigentlich ganz gerne gemacht hätten. Oder es gibt die Möglichkeit, den Saal zu besuchen, wo angeblich der Herr Jesus das Abendmahl eingeführt hat. Ich würde das Wort angeblich wiederholen. Und das ist auch allerdings die Grabstätte vom König David, angeblich. Alle haben dafür gestimmt, dass wir diese Grabstätte und diesen Saal besuchen sollten. Okay. Und ich stand da, und das ist auch allerdings ein Ort, wo die Juden beten. Also orthodoxe Juden mit Hut, Löckchen, Büppen und so weiter. Ich stand da und guckte zu. Ein Mann, ein Beamter, ist auf mich zugekommen und hat gefragt, sind Sie Priester? Ich habe geantwortet, ja. Dann hat er gefragt, in welche Kirche? Ich habe gesagt, naja, die anglikanische Kirche. Und dann hat er hin und her geguckt und hat gesagt, ich bekenne mich auch zu dem Herrn Jesus. Ich erkenne den Herrn Jesus als meinen Messias. Schade, dass unser Rabbiner nicht da ist. Er hätte ganz gern mit Ihnen gesprochen. Und ja, ich kriegte eine Gänsehaut, muss ich zugeben. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Herr mich auf diese Art und Weise und durch diese Begegnung einen Einblick geschenkt hat in das, was sich in Israel abspielt und was von den Medien nicht berichtet wird. Dass es zahlreiche Juden gibt, immer mehr, die sich zu dem Herrn Jesus bekennen. Und es kommt jetzt die Frage, als Christen, wie stehe ich zu den Juden und zu dem Staat Israel? Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen für die Juden beten, in unser Gebet einschließen. Den Juden ist Schlimmes widerfahren und den Juden widerfährt noch Schlimmes. Bei uns in England haben wir mit steigendem Antisemitismus zu tun. Und ich habe vor kurzem, ich weiß nicht, ob Sie das in Deutschland mitgekriegt haben, besonders in der Labour-Partei ist der jetzige Fraktionschef, ehrlich gesagt, Antisemit. Und 40% der englischen Juden haben gesagt, sie würden auswandern nach Israel, wenn er eines Tages Premierminister würde. Und das ist auch in Frankreich der Fall. Wir mussten die Juden in unser Gebet einschließen. Und den Staat Israel auch. Der Staat Israel ist nicht perfekt. Die Israelis sowieso nicht.
Aber der Staat Israel ist letzten Endes die einzige Demokratie im Nahosten. Und die Israelis, die Juden, sind von Feinden umgeben, die alle vernichten möchten. Wir waren 2005 in Israel und der iranische Premier Ahmadinejad hat erklärt, ja, ich erkläre jetzt ein Dschihad gegen die Juden, gegen Israel. Ich bin darauf bedacht, das Land und alle Einwohner zu vernichten. Wir waren zu der Zeit in Israel. Und für uns war das ein ganz komisches Gefühl, festzustellen, dass dort im Osten einer war, der uns umbringen wollte. Bloß weil wir in Israel waren und auch weil wir jüdische Abstammung waren. Wir müssen beten und auch die Situation beobachten, was passiert im Nahosten. Wie können wir am besten beten und gewissermaßen geistig, seelisch auf der Höhe bleiben. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und bin euch auch dankbar, dass ich heute da sein darf. Dankeschön.